Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Heute fahren wir fort im Prolog vom Johannes-Evangelium und heute wollen wir ganz auf Johannes 1, Vers 14 konzentrieren. Wir haben ja das letzte Mal ja gehört von den Versen 9 bis 11 und 14, also wie das vollkommene Licht in die Welt gekommen ist. Ja, das Licht, das Vollkommene, es ist in die Welt gekommen, als Christus Mensch wurde. Aber dieses vollkommene und reine Licht, es wurde von der Menschheit abgelehnt. Die Menschen wollten das Licht nicht und haben es verworfen und Jesus Christus am Ende ans Kreuz geschlagen. Und diese Menschheit, diese Menschen, die Christus ans Kreuz geschlagen hat, ist nicht eine anonyme Menschheit da draußen. Nein, Christus wurde von uns ans Kreuz geschlagen. Wir haben ihn ans Kreuz genagelt. Und dies musste geschehen, damit Jesus an unserer Stadt den Zorn des Vaters stillt. Er hat den Lohn der Sünde, der Tod, an seinem Leib getragen und er hat den Tod ein für alle Mal für immer besiegt. Er, der Gerechte, wurde für uns an unserer Stelle zur Sünde gemacht. Und die Folge davon ist, dass wir Frieden haben, dass wir Gottes Kinder sein dürfen durch den Glauben. Und genau dafür ist der Herr Mensch geworden. Er musste als Licht in die Welt kommen. Er musste, also das Wort musste Fleisch werden. Und dieser Mensch, Jesus, er wurde verworfen. Und so hat es ja auch die Schrift vorausgesagt, wo es heißt, denn der Stein, der die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Und dann heißt es so schön, und es ist wunderbar, es ist herrlich in unseren Augen. Und heute wollen wir ganz auf unseren herrlichen Erlöser blicken, denn wir lesen ja in Vers 14, dass die Jünger die Herrlichkeit als eines eingeborenen Sohnes sahen, als sie Christus, das Wort, das Licht erblicken. Und diese Herrlichkeit wollen wir uns heute vor Augen halten. Und darum soll es gehen. Der Titel der Predigt ist, Jesus Christus ist herrlich. Ich habe mich nicht gewagt, den Titel der Predigt Herrlichkeit Jesu Christi zu nennen, das ist so groß, so weit, so tief, ich glaube, das kann man gar nicht in einer Predigt fassen, aber wir wollen auf Christi Herrlichkeit blicken, wir wollen sehen, wie herrlich und schön er ist und in diese Richtung darf es heute Morgen gehen. Doch zuvor, vor der eigentlichen Predigt, möchte ich gern gemeinsam beten. Ja, großer und wunderbarer, herrlicher Gott, wir erheben unser Blick, wir erheben unsere Stimme hin zu dir hinauf in die herrlichen Höhen. Herr, du bist unvergleichbar herrlich, du bist vollkommen und du bist Licht in dir selber und du hüllst dich in Licht wie in ein Gewand. Seit Ewigkeit bist du vollkommen, glücklich und einfach herrlich in dir selber. Aber Herr, du hast nicht nur einfach dich vor Ewigkeit in Licht gehüllt, Herr, du bist Mensch geworden, du hast Menschen, ja, Fleisch angezogen, du bist wahrer Mensch geworden, Herr, und wir wollen staunen über dich, wir wollen dir einfach Danke sagen, dass du Mensch wurdest und dass du uns die Herrlichkeit des Vaters geoffenbart hast als Mensch. Und Herr, so bitte ich dich, dass du unsere Seelen zu dir ausrichtest, dass du hilfst beim Hören, beim Reden und dass wir Freude und Dankbarkeit und einfach einen Blick auf dich und dein Wesen haben dürfen. Herr, segne du diese Zeit jetzt, die vor uns liegt und segne du Hören und auch Reden, Herr, sei du mit uns. Wir bitten dich im Namen deines Sohnes. Amen. Ja, der Predigt Text heute, wie gesagt, Johannes 1, 14 und lasst uns diesen Text gemeinsam lesen. Also wir lesen nicht wieder den ganzen Prolog, sondern konzentrieren ganz auf Johannes 1, Vers 14. Da heißt es: Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ja, in der Menschwerdung von unserem Herrn Jesus Christus wird die Herrlichkeit des Vaters im Sohn sichtbar. Und darum eben der Titel der Predigt: Christus ist herrlich. Und der erste Punkt soll sein, dass die Herrlichkeit Christi wurde, also es ist geworden. Dazu wollen wir zuerst darüber nachdenken, über die Herrlichkeit Gottes an und für sich, und dann auch sehen, welche Herrlichkeit wurde, als Christus Mensch geworden ist. Und zweitens, die Herrlichkeit Christi, sie wurde, ja, Punkt 1, aber sie wurde auch angeschaut, man konnte sie sehen, sie wurde sichtbar. Also der zweite Punkt: Menschen konnten Jesus sehen, Christus anschauen und ihn betrachten. Also die Herrlichkeit wurde sichtbar, man konnte sie anschauen. Und da wollen wir auch darüber nachdenken, was sie denn gesehen haben. Und der dritte Punkt: die Herrlichkeit Christi ist die Herrlichkeit Gottes. Also die Herrlichkeit Christi und seine Schönheit, seine Vollkommenheit wird eben besonders darin sichtbar, dass er eine vollkommene und perfekte Gemeinschaft, Einheit mit seinem Vater war und ist immer noch. Und darin liegt eben die göttliche Herrlichkeit von Christus als Mensch. Und dann am Ende wollen wir darüber nachdenken, was denn diese Herrlichkeit Christi auch für uns bedeutet. Zuerst die Herrlichkeit, die wurde. Wir lesen in unserem Vers, dass das Wort Fleisch wurde. Und in Christus hat eben Gott seine Herrlichkeit gezeigt, uns vor Augen gemalt. Und damit, dabei hat Christus seine Herrlichkeit angenommen als Mensch, die er vorher als ewiges Wort noch nicht hatte. Und das ist ein unfassbares Wunder. Wie kann der ewige, unveränderliche, herrliche Gott eine Herrlichkeit annehmen, die er vorher noch nicht hatte? Ich hoffe, wir können das besser verstehen, wenn wir zunächst nachdenken über die Herrlichkeit Gottes. Und das ist ein enorm unfassbar weites Thema. Es ist so groß, dass man einem fast der Mut fehlt, da überhaupt zu starten, darüber zu sprechen. Aber wir müssen darüber reden, denn die Herrlichkeit Gottes ist ein so zentrales Thema. In der ganzen Schrift ist eigentlich das eine Thema, die Herrlichkeit unseres Gottes. Es ist verankert in seinem Wesen. Er ist herrlich, er ist einfach vollkommen. Und auch sein ganzes Handeln wird eigentlich angetrieben von dem Wunsch, sich zu verherrlichen, seine Herrlichkeit darzustellen. Und so ist eigentlich alles, was wir sehen, es dient letztendlich zur Herrlichkeit unseres Gottes. Also alles ist von ihm, alles ist durch ihn und alles ist zu ihm hin. Und damit soll eben sein Name groß gemacht werden, damit soll seine Herrlichkeit erstrahlen, gesehen werden, bestaunt werden und angebetet werden. Gottes Herrlichkeit soll angebetet werden. Nun, zuerst auch eine Definition zu Gottes Herrlichkeit. Ein kurzer Satz, ich hoffe, er hilft uns. Die Herrlichkeit Gottes ist der Glanz, der Wert, die Lieblichkeit und das Gewicht seiner vielen Vollkommenheiten. Also die Herrlichkeit hat mit der Summe von seinem Wesen zu tun, mit allem, was er ist. Ich wiederhole es kurz, die Definition. Die Herrlichkeit Gottes ist der Glanz, der Wert, die Lieblichkeit und das Gewicht seiner vielen Vollkommenheiten. Also Gott ist in sich herrlich. Und als Petrus als alter Mann zurückblickt, er blickt auf seine Zeit, die er erlebt hat mit Christus, dem Menschen, gemeinsam auf der Erde, und da blickt er zurück und erinnert sich an die Verklärung, wo er, Johannes, Jakobus mit Jesus auf den Berg gegangen sind, wo auf einmal die Herrlichkeit Christi hindurchgedrückt hat. Christus beginnt zu leuchten, heller als die Sonne, weißer als alles Weißer hier auf der Erde. Und für einen kurzen Moment ist diese menschliche Herrlichkeit, die Christus als Mensch hatte, auf die Seite gezogen und seine ewige Herrlichkeit drückt durch. Und dann, so berichtet uns Petrus, ist eine Stimme vom Himmel erschallt und er spricht und sagt, dass eine Stimme von der hoch erhobenen Herrlichkeit an den Sohn ergangen ist. Also Gott spricht, aber Petrus sagt in seinem Brief nicht, Gott spricht, sondern er sagt, dass von der hoch erhobenen Herrlichkeit ist eine Stimme an den Sohn gegangen. Also Gott selber ist herrlich und der Vater bezeugt von seinem Sohn in dieser Stimme, von der erhabenen Herrlichkeit. Und er sagt dort auf diesem Berg der Verklärung, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also die Herrlichkeit Christi als Mensch liegt in seiner vollkommenen und herrlichen Beziehung zu seinem Vater. Und diese wunderbare und vollkommene Kindschaft, die hat er als Sohn auf dieser Erde ausgelebt. Ausgelebt als Mensch, indem er in diese Abhängigkeit, in diese Begrenztheiten kam und darin wurde er als Sohn Gottes sichtbar, als voller Mensch und als Mensch voll eins und abhängig mit seinem Vater im Himmel. Also Gott ist in sich herrlich, aber dabei belässt er es eben nicht. Er will seine Herrlichkeit offenbaren, er will sie mitteilen und er tut dies in allen seinen Werken. Also Jesaja hat diese Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes in Jesaja 6 und da sieht er ja Gott und die Herrlichkeit auf einem hohen und erhabenen Thron sitzen. Und vor diesem hohen und erhabenen Thron, da befinden sich Engelwesen, Seraphinen. Und einer beginnt und ruft, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Er bekennt und verkündet, Gott ist herrlich. Er ist herrlich in Heiligkeit. Aber dann redet der Engel weiter und er sagt, die ganze Erde ist erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Also alles tun, alles was geschieht, auch auf dieser Erde, letztendlich geht es und führt es zur Verherrlichung von Gott. Entweder in freudiger Anbetung oder aber im flammenden Zorn von Gott im Gericht. Aber die Erde ist erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Und dieses Thema der Herrlichkeit Gottes ist wirklich überall präsent in der Heiligen Schrift. Es ist absolut zentral. Wir finden Gottes Herrlichkeit in der Schöpfung, wie Gott aus dem Nichts geschaffen hat. Und ganz besonders in der Erschaffung von Mann und Frau sehen wir Gottes Herrlichkeit. Gottes Herrlichkeit wird sichtbar in der Errettung des Volkes Israel aus der Sklaverei, wie sich Gott herrlich erwiesen hat an Pharao, wie er das Volk trockenen Fußes durch das Schilfmeer, durch das Meer ziehen ließ. Gottes Herrlichkeit wird sichtbar in der Wüste, in dieser Säule, dieser Feuersäule bei Nacht und dieser Wolkensäule am Tag. Gottes Herrlichkeit wird sichtbar durch das Gesetz, beim Geben des Gesetzes, als der Berg raucht und donnert, dort wo Mose Gottes Herrlichkeit sieht. Gottes Herrlichkeit wird sichtbar am Sabbat, also an dem Tag der Ruhe, wo Gottes Volk mit Gott ganz besonders Gemeinschaft haben kann und in der Ruhe bei Gott. Diese gottzentrierte Ruhe und diesen Frieden erleben darf. Die Herrlichkeit Gottes wird sogar identifiziert mit dem Volk Gottes, also mit dem Volk damals in Israel, also das Volk Israel, aber ganz besonders auch mit der Gemeinde, mit seinem Volk jetzt. Gottes Herrlichkeit wird, wird auch gezeigt in der neuen Schöpfung, dadurch, dass wir ewiges Leben haben, verherrlicht sich Gott. Also Gott ist nicht nur herrlich in sich selber, er will seine Herrlichkeit offenbaren, zur Schau stellen. Und am Ende will er seine Herrlichkeit sogar mit uns teilen. Das ist wunderbar. Und was ist das Ziel von all dem zusammen? Der Name Gottes soll verherrlicht werden. Die Herrlichkeit soll herausstrahlen und aber auch wieder zu ihm zurückkehren in der Form von Ehre, von Lob, von Anbetung. Nun, das hebräische Wort für Herrlichkeit ist das Wort Kabod. Und wir müssen, haben wir da sagen lassen, dass das Kabod hat auch sehr viel zu tun mit dem Wort Gewicht oder Schwere. Man könnte ja auch sagen Wucht. Und damit ist eben diese Gewalt der Gegenwart Gottes gemeint. Wenn Gott erfahrbar wird, wenn er sich manifestiert, seine Herrlichkeit zeigt. Aber dieses Wort Kabod hat auch sehr viel zu tun mit Ehre, mit Erhöhung. Wie wir gehört haben, dass Petrus diese Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit gehört hat. Also die Herrlichkeit Gottes ist hoch erhoben. Und ja, damit hat auch dieses hebräische Wort zu tun. Wir haben von Jesaja gehört und gesehen, wie er die Herrlichkeit gesehen hat und wie dieser Engel geredet hat, wie er Gott gepriesen hat. Und als Folge von diesem Reden vom Tempel über die Herrlichkeit des Engels, über die Herrlichkeit Gottes, da erbebt der ganze Tempel. Also die Schwelle des Tempels erbebt und Jesaja bekommt Angst, er bekommt Furcht vor der Gegenwart des herrlichen Gottes. Und er sagt und ruft aus, wehe mir, ich vergehe. Also er spürt diese Wucht, dieses Gewicht der Herrlichkeit Gottes. Und er sagt, Hilfe, ich bin verloren. Ich hoffe, wir bekommen ein bisschen einen Geschmack von der Herrlichkeit des Herrn und was es bedeutet, wenn Gott sich offenbart in seiner Herrlichkeit. Das hebräische Wort, es redet von Gewicht, von Schwere, die Gottes Gegenwart, seine Herrlichkeit mit sich bringt. Im Neuen Testament ist es das Wort Doxa. Also in dieser griechischen Übersetzung vom Alten Testament wird Kabod mit Doxa übersetzt. Das heißt, der ganze Sinn, der ganze Inhalt vom Alten Testament, diese Wucht, dieses Gewicht von der Herrlichkeit Gottes, ist eigentlich auch Doxa, dieses griechische Wort. Und auch das bedeutet eben Wucht und Gewicht. Aber es zeigt auch, das schwingt sehr, sehr stark, dieses Wort der Ehre, des Lobpreises mit der Anbetung. Und im Neuen Testament ist das sehr, sehr stark, die Herrlichkeit eben und die Anbetung. Wenn wir im Neuen Testament, gibt es ja viele solche Gebete, wo Gottes Herrlichkeit einfach gepriesen wird, wo Gott angebetet wird aufgrund seiner Herrlichkeit. Und man nennt diese Gebete Doxologie, und das hat eben mit dem Wort Doxa zu tun. Es ist eigentlich ein Herrlichkeitslobpreis. Und einen solchen Herrlichkeitslobpreis finden wir in Römer 11. Paulus hat dort das ganze Evangelium im Römerbrief dargelegt. Er beginnt mit der Verdorbenheit des Menschen, redet von der Rettung durch den Glauben an Christus, über die Heiligung und dann, Kapitel 11, auch der souveräne Ratschluss Gottes in der Errettung. Und als Paulus das irgendwie dargelegt hat, da bricht er förmlich aus in Lobpreis, in Anbetung, in eine Doxologie. Er ist begeistert und einfach überwältigt von der Herrlichkeit Gottes im Evangelium. Und da hören wir, wie er ausbricht. Wir können das auch gemeinsam aufschlagen, Römer 11, Vers 33 und folgende Verse, Römer 11, Vers 33. Paulus ja, anbetet und staunt über die Souveränität Gottes. O, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte, wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, oder wer ist sein Ratgeber gewesen, oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Und dann kommt dieser Satz, der eigentlich alles abschließt und einfach zeigt, dass alles Gott verherrlichen muss. Und da lesen wir, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Also hier sehen wir die Herrlichkeit Gottes, die angebetet wird. Und wir sehen eben auch die einzig vernünftige Reaktion auf das Verstehen, wie wunderbar der Herr ist. Es ist Anbetung. Und zwar aus dem ganzen Menschen heraus, dass wir anbeten, niederfallen vor diesem wunderbaren und herrlichen Gott. Er hat uns geschaffen, er ist unser Retter und er ist Ursprung und Ziel von allen Dingen. Und gerade in dieser Anbetung Gottes versagen wir oft. Wir sind so oft abgelenkt und da ist so wunderbar, dass wir eben auf Christus schauen dürfen, den vollkommenen Menschen. Er hat alle Zeit vollkommen zur Ehre seines Vaters gelebt. Er ist der vollkommene, der absolut perfekte Mensch, der in aller Zeit, also zu jedem Zeitpunkt hier auf der Erde, den Vater verherrlicht. Er hat es seit Ewigkeit getan und tut es in Ewigkeit, aber ganz besonders als Mensch, als das Wort Fleisch wird, verherrlicht er den Vater. Auf der einen Seite hat Christus diese ewige Herrlichkeit beim Vater verlassen, aber er hat eine andere Herrlichkeit angenommen, und zwar die eines Menschen, als er Fleisch geworden ist. Eine Herrlichkeit von Gott und eine Herrlichkeit, die eben geworden ist, als er Mensch wurde. Und das ist ein Mysterium, ein Geheimnis. Wie kann Gott seiner Herrlichkeit dazufügen? Das Wort wurde etwas, was es vorher nicht war. Und das ist eine Veränderung, die tief in das Wesen hinein, in das Wesen Gottes hineingeht. Jetzt sitzt zur Rechten Gottes ein Mensch. Aber das ewige Wort hat nie aufgehört, ewiges Wort zu sein. Und in seinem Wesen ist und bleibt es ewig, ewiges Wort Gottes. Und da ist die Frage ein bisschen, wie wir das zusammenbringen. Und wenn wir etwas nicht wirklich ausloten und ergründen können, dann hilft es einfach, sich abzugrenzen. Und da möchte ich einfach Calvin zitieren, wie wir eben sehen, dass der Mensch, der wurde, immer noch Gott ist. Aber er wurde Mensch. Und da heißt es, oder ich zitiere: Es ist unmöglich, dass der jetzt Mensch ist, ein anderer wäre als der er schon immer wahrer Gott gewesen ist. Denn Gott wurde Mensch. Also der Mensch, der wurde, Jesus, er war schon immer Gott. Und auf der anderen Seite ist dieses Wort, das Mensch geworden ist, immer Gott geblieben. Auch nochmal Calvin: Als Christus Mensch wurde, hörte er nicht auf zu sein, was er schon vorher war. Also als das Wort Mensch wird, hat es nichts von seiner göttlichen Eigenschaft, von seinem göttlichen Wesen abgelegt oder eingebüßt. Christus hat lediglich Menschen der Natur dazu gewonnen. Und damit nochmal zur Frage zurück, welche Herrlichkeit ist geworden, als Christus Mensch wurde? Die Herrlichkeit, die wurde, war die eines vollkommenen Menschen, eines Gottmenschen, einer, der identisch ist mit dem ewigen Wort, einer, der eins ist, der der Sohn Gottes ist von Ewigkeit, der Eingeborene vom Vater. Und dieser eine Mensch, er ist der vollkommene Ausdruck von Gottes Wesen als Mensch. Diese Herrlichkeit, die die Jünger gesehen haben, als Christus Mensch wurde. Also diese Herrlichkeit, die wurde, Christus der Mensch, sie wurde angeschaut. Und das ist Punkt 2. Viele Menschen haben Christus gesehen, als er auf der Erde gewandelt ist. Und hier ist einmal mehr die Elberfelder schön, wie sie das herausschaut. Viele Menschen haben Christus gesehen, aber nur wenige Menschen haben Christus angeschaut. Anschauen heißt eben, dass wir es nicht oberflächlich tun, sondern dass wir etwas anschauen und uns Zeit nehmen. Sehen tut man schnell, oder man schaut noch kurz die Zeitung durch, man blickt noch kurz in den Briefkasten, was für Post gekommen ist, und man denkt hoffentlich keine Rechnung. Man tut das alles mit möglichst schnell und eigentlich um das so schnell wie möglich auf die Seite zu legen. Man sieht die Post durch, man sieht durch die Zeitung, aber schauen, dieses Wort schauen, das ist etwas, was man in Ruhe tut. Man schaut ein schönes Bild an, man bleibt in Ruhe davor stehen. Da hastest du nicht schnell weiter. Du bleibst stehen, schaust und lässt das Gesehene auf deine Seele wirken. Es hat eben zu tun mit Zeit nehmen, etwas auf sich wirken lassen, sich an etwas erfreuen. Ich meine, wenn du auf einer Bank sitzt und einen Sonnenuntergang dir anschaust, dann freust du dich dran und du schaust und staunst. Und ich habe kürzlich verschiedene Naturbilder angeguckt und da habe ich einen Glasfalter gesehen. Und ich habe dieses Bild dann wirklich lange und ruhig angeguckt. Einfach, es ist wunderbar. Es ist ein Schmetterling, der schön einen Teil rot hat, aber durchsichtige Flügel, irgendwie ein Kunstwerk. Und ich habe einfach geschaut und gestaunt, wie herrlich Gott sich in der Schöpfung offenbart. Es ist nicht einfach reine Information, zack, weiter, sondern man schaut, man staunt und man erkennt, wenn man lange darüber nachdenkt oder einfach das auf sich wirken lässt, wie herrlich Gott ist in der Schöpfung, wie er sich in der Schöpfung offenbart und wie man ihn eben in der Schöpfung auch bestaunen kann und sich Zeit nehmen darf, seine Herrlichkeit in der Schöpfung zu sehen, also ein Abglanz von seiner Herrlichkeit. Und die Jünger, die Jesus gesehen haben, die haben ihn eben auch angeschaut. Sie haben ihn gesehen und ihre Blicke ruhten auf ihm. Sie haben ihn lange gesehen und sie haben gestaunt. Und es war für sie ein Wunder, sie haben einen vollkommenen, einen herrlichen Menschen gesehen. Und im Johannesevangelium redet ja, in Vers 14 redet Johannes eben von dieser Tatsache. Oder zuerst, das Wort wird Fleisch. Das ist eigentlich diese Information, dieser Fakt. Aber dann hat diese Tatsache, hat er sie auf sich wirken lassen und er hat diese Schönheit angeschaut, diese Herrlichkeit gesehen. Zuerst, also hat er Christus angeschaut und im Anschauen seiner Herrlichkeit hat er gestaunt und ist er dankbar geworden. Und ich meine, hier im Johannesevangelium ist es ein bisschen so, listet Johannes der Apologet zuerst der Fakt auf, das Wort wird Mensch und erst dann staunt er über diese Wahrheit. Und Johannes, er ist eben Augenzeuge von diesem herrlichen Menschen geworden. Er ist sein Leben lang nicht mehr aus dem Staunen herausgekommen, was er in Christus gesehen hat. In Christus hat er seinen Erlöser gesehen, seinen Erbarmer. Er hat die Herrlichkeit Gottes gesehen als Mensch. Und in Christus ist er gesättigt worden. Er hat Wonne, Freude und auch eine tiefe Begeisterung in seiner Seele, eine tiefe Leidenschaft für diesen Menschen. Das hat er gesehen und es ist sein Leben lang geblieben. Auch als er 50 Jahre später den Johannesbrief schreibt, oder nein, nicht 50 Jahre später in dem Sinne, sondern einfach als Christus schon 50 Jahre nicht mehr da war und er nach 50 Jahren zurückblickt auf Christus, da redet er nicht so stark als Verteidiger des Glaubens von Christus und vielmehr als Hirte. Und er redet dort eben zuerst von dem, was er gesehen hat, was er gehört hat, was er betastet hat vom Wort des Lebens. Und erst dann sagt er, dass das Wort des Lebens erschienen ist. Aber zuerst beginnt er mit dem, was er für einen Eindruck hatte, was er erlebt, was er gesehen, gehört und betastet hat. Und auch dann, noch so viele Jahre, nachdem er Christus nicht mehr gesehen hat als Mensch, aber wenn er an ihn denkt und an seine Menschwerdung, an sein Wesen, dann wird er erfüllt mit Freude, mit Leidenschaft. Und er bezeugt diesen einen Herr und er ist voller Freude und möchte eben, dass auch die Leute, die durch sein Zeugnis, also durch das Zeugnis von Johannes, Christus kennengelernt haben, dass auch sie Christus betrachten können mit einer tiefen Sättigung der Seele, dass sie Christus sehen und zutiefst gestillt werden, viel mehr als wenn man ein Kunstwerk auf der Erde anschaut, einen Sonnenuntergang oder ein Wunder in der Natur. Das Licht und die Herrlichkeit Christi ist mit nichts und niemandem zu vergleichen. Er ist das Licht und die Herrlichkeit des Vaters in der Form des eingeborenen Sohnes. Johannes bezeugt die Herrlichkeit Christi nicht, oder die Herrlichkeit des Menschen Christus nicht, dass wir auch irgendwie so eine Erfahrung haben möchten, sondern er möchte uns einfach das, was er erlebt hat, weitergeben, damit wir an Christus glauben. Und dieser Glaube an Christus, er führt uns in die Gemeinschaft, er führt uns in die Gemeinschaft mit Christus, er führt uns in die Gemeinschaft miteinander, als Kinder Gottes. Und diese Gemeinschaft, die wir in Christus und durch Christus haben, diese Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus. Dafür wurde Christus Mensch. Darum ist er zu uns gekommen und hat unter uns gewohnt. Darum hat er die Herrlichkeit, die er bei Gott hatte, seit Ewigkeit auf die Seite gelegt. Er ist Mensch geworden, hat sich entäußert, er ist heruntergestiegen, um unter uns Menschen zu wohnen, als Mensch. Ja, Christus, er wurde wie ein Pilger, er wurde wie wir. Und er ist tatsächlich durch die Wüste des menschlichen Lebens, wenn man das so sagen will, hindurchgewandert. Nicht wie damals beim Auszug aus Ägypten, damals als die Wolke am Tag und die Feuersäule in der Nacht die Gegenwart Gottes ausdrückte, aber sie schwebte immer irgendwie einige Meter über dem Boden. Nein, Christus, er ist Mensch geworden, er hat seinen Fuß in den Staub dieser Erde hineingesetzt. Er ist einer von uns geworden. Er hat ein Leibeszelt aufgeschlagen sozusagen, hat unter uns gewohnt als Mensch auf dieser Erde. Er ist gekommen, um mit uns zu pilgern durch dieses menschliche Leben. Und er hat sich gewissermaßen der Karawane der Menschheit angeschlossen, indem er Mensch geworden ist, um unter uns zu leben. Und als Mensch hat er auch Freude an den menschlichen, an dem menschlichen Leben. Ich meine, Christus hat Wasser zu Wein gemacht am Hochzeitsfest. Er ist gekommen, um mit uns zu weinen, dort am Grab von Lazarus. Er ist müde geworden. Er hat Durst gekriegt dort durch die Reise durch Samaria, als er mit der Samariterin geredet hat. Und das alles hat Johannes gesehen und das alles bezeugt er. Und er bezeugt, dass Jesus Christus eben wahrer und ganz Mensch geworden ist. Und diese Herrlichkeit, die Johannes in Christus gesehen hat, das ist und war die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater. Also eine Herrlichkeit, die von Gott ist. Und damit zum dritten Punkt. Eine Herrlichkeit von Gott. Also wir lesen hier, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Und das Wort als, man kann das ja verschieden einsetzen, aber hier bedeutet als eine völlige Übereinstimmung. Und du kannst zum Beispiel als, das Wort als verwenden, um einen Unterschied zu machen, einen Gegensatz aufzuzeigen. Du kannst sagen, der Burj Khalifa, er ist größer als der Eiffelturm. Und damit unterscheidest, du vergleichst und unterscheidest. Oder du sagst, größer als, kleiner als. Und das sind auch Sachen, die man in der Mathematik kennt, oder? Aber hier mit dem Wort als wird eine völlige Entsprechung ausgedrückt. Nicht ein Gegensatz oder ein Unterschied gemacht. Zum Beispiel kann man ja auch sagen, Spanien ist als Europameister nach Hause gekehrt und gefeiert worden. Also das, wenn man das sagt, macht man nicht einen Unterschied zwischen Spanien und Europameister, sondern man sagt, Spanien ist als Europameister nach Hause gekommen, das ist einfach Tatsache, sie haben sich nicht als Europameister verkleidet oder sie haben so getan, als ob, sondern sie sind wirklich Europameister. Und so ist eben auch Christus hier, oder die Herrlichkeit als eines eingeborenen Vater will diese Übereinstimmung von Christus mit dem Vater darstellen. Und so ist Christi Herrlichkeit die Herrlichkeit Gottes in Menschform. Denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Also eine völlige Übereinstimmung von Christus dem Menschen mit Gott. Aber wie hat sich diese Herrlichkeit jetzt ausgedrückt, als Christus Mensch war? Die Herrlichkeit Christi besteht und bestand darin, dass er in vollkommener Harmonie und vollkommener Einheit mit seinem Vater gelebt hat. Er war bereit, Mensch zu werden, diese ewige Herrlichkeit auf die Seite zu legen. Er hat sich entäußert, er wurde gehorsam, bis zum Ende ist er ausgeharrt. Und in dem, was er als Mensch litt, hat er gehorsam gelernt. Er wich nicht zurück, er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und auf diese Art und Weise hat Christus den Vater verherrlicht. Und darum verherrlicht auch der Vater seinen Sohn. Er hat das gemacht, indem er ihn als Mensch zurückgenommen hat in die Herrlichkeit, in diese ewige Herrlichkeit. Und der Vater verherrlicht den Sohn auch, indem er eines Tages alles sichtbar unter die Herrschaft von seinem Sohn stellt. Also das ist diese große Perspektive der Herrlichkeit Christi, aus der Herrlichkeit, menschliche Herrlichkeit, um den Vater zu verherrlichen und dann wieder zurück zum Vater in die ewige Herrlichkeit. Nun, in Vers 14 lesen wir eben von der Herrlichkeit Christi als Mensch. Als Mensch konnte Jesus genießen, er war ganz Mensch und auch wir sind ja berufen, mit Essen und Trinken Gott zu verherrlichen. Und wie viel mehr hat das Christus getan, als er Mensch war. Und eben dieses erste Wunder, das er gemacht hat im Johannesevangelium, ist, wie er Wasser zu Wein verwandelt hat. Natürlich ist das auch ein Zeichen seiner Allmacht, seiner Schöpferkraft. Aber es heißt davon, dass dieses erste Zeichen, damit hat Jesus begonnen, seine Herrlichkeit zu offenbaren, in Johannes 2, Vers 11. Und er hat seine Macht, seine Herrlichkeit so geoffenbart, indem er im Nu Wasser zu Wein gemacht hat. Aber er hat auch dieses Freudenfest, dieses Hochzeit gerettet. Wenn der Wein ausgegangen wäre, wäre es ein schändliches Trauerspiel geworden. Und Christus hat geschaut, dass die Freude geblieben ist. Und wir können das wirklich auch so verstehen, dass Christus eben der Urheber aller Freude war. Er konnte menschliche Freuden genießen, aber er ist auch gekommen, uns Menschen ewige und vollkommene Freude zu geben. Christus als Mensch, er konnte menschliche Freuden genießen, aber er hat das alles immer in Gehorsam und in Übereinstimmung zu seinem Vater getan. Er wusste, dass er Gottes geliebter Sohn ist und er hat nie diese menschlichen Freuden, die er teilhaben konnte, er hat sie zu keinem Zeitpunkt als Konkurrenz oder als Gegensatz zu seiner Identität als Sohn Gottes. Das war nie im Widerspruch. In allem, was Christus erlebte, in seinen höchsten Freuden als Mensch, in seinen tiefsten und elenden Leiden, in allem ist er immer vollkommen im Willen seines Vaters gewesen. Und damit war seine Herrlichkeit in diesem Gehorsam, in dieser Abhängigkeit zu seinem Vater. Er lebte in dieser vollen Gewissheit, von Gott geliebt zu sein. Und sein Leben war ein einziger Ausdruck dieses Vertrauens, dieser Gewissheit der Gotteskindschaft, der Sohnschaft. Und an einem Ort wird es auch so wunderbar ersichtlich, wie Christus gelebt hat mit diesem wunderbaren Gewissheit, dass er und der Vater eins ist, diese vollkommene Beziehung und Einheit. Im hohepriesterlichen Gebet betet der Herr und er betet zu seinem Vater und da sagt er an einer Stelle, alles was mein ist, ist dein und alles was dein ist, ist mein. Gibt es eine größere Einheit, Vertrautheit, Gemeinschaft? Johannes 17, Vers 10, wo der Herr eben betet, alles, was mein ist, ist dein und alles, was dein ist, ist mein. Also hier können wir sehen und erkennen, wie Christus in dieser vollkommenen Abhängigkeit zu seinem Vater gelebt hat, in dieser vollkommenen Kindschaft, Sohnschaft. Und in dieser Abhängigkeit zu Gott, seinem Vater, war seine Herrlichkeit und ist seine Herrlichkeit als Mensch. Darin hat der Herr seine Ehre und sein Glück gesucht. Auch er musste als Mensch gehorsam lernen. Er musste glauben, er musste vertrauen. Und das hat er alles getan und er hat sogar das Kreuz, oder um der vor ihm liegenden Freude willen, hat er sogar das Kreuz erduldet. Er ist nicht eingeknickt, er hat geglaubt, er hat vertraut. Und weil er durch diese Tiefe hindurchgegangen ist, ist er am Ende auch zur höchsten Herrlichkeit erhoben worden. Also die Gotteskindschaft, die Christus auf dieser Erde vorgelebt hat, es umfasst sein ganzes Leben als Mensch und insbesondere sein vollkommenes Erlösungswerk. Darin wird seine Herrlichkeit geoffenbart. Und durch diese Errettung, durch die Erlösung, die Christus gewirkt hat, ist das unfassbar Schönes und Vollkommenes geschehen. Christus teilt seine Gotteskindschaft mit uns, allen, die wir glauben, allen, die wir von Neuem geboren sind. Wir haben Anteil an Christi Herrlichkeit. Und damit zu Punkt 4, Die Herrlichkeit Christi ist für uns. Und das ist gewaltig, das ist irgendwie unfassbar. Aber der Herr betet zu seinem Vater, auch in Johannes 17, Vers 22, wo er sagt, ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben. Also das sagt der Herr, die Herrlichkeit Christi ist für uns. Sie ist uns gegeben. Ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben. Glaubst du das? Glaube es, weil der Herr, er sagt es selber. Die Herrlichkeit, die er als Mensch vom Vater bekommen hat, die hat er seinen Kindern gegeben, gemittelt. Und das ist diese Herrlichkeit, die er uns gibt und schenkt. Und er sagt sogar im Gebet, im Johannes 17, ich bin in ihnen, also in seinen Jüngern, in uns verherrlicht. Und das ist ein unglaubliches Vorrecht, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen. Wir sind es. Aber hier ist auch wieder diese ernste Warnung auszusprechen. Kind Gottes wird man nicht durch Mitschwimmen in einem Gemeindekontext. Kind Gottes wird man durch die Kraft der Wiedergeburt, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und dafür muss Buße und Umkehr geschehen. Und das ist die Frage, hast du diese Wiedergeburt erlebt? Suche den Herrn und ringe um Klarheit in dieser Frage, falls du dir nicht gewiss bist. Denn Gottes Geist, er will unserem Herzen bezeugen, unserem Geist bezeugen, dass wir Kinder Gottes sind. Durch diese Wiedergeburt haben wir das Recht bekommen, Kinder Gottes zu heißen, zu sein. Und dadurch gehören wir ihm, du gehörst ihm und dein Glück und deine Ehre ist in ihm zu finden. Du hast seine Identität, du hast deine Identität in Christus und er darf deine Freude, dein Glück sein. Als Kind Gottes hast du mit Christus großartige Vorzüge geerbt und geschenkt bekommen. Erstens, du darfst dir gewiss sein, dass du von Gott geliebt bist. Christus betet zu seinem Vater und er sagt ihm, ich habe deinen Namen den Menschen verkündigt. Er hat den Namen des Vaters, er hat Gott den Menschen vorgestellt. Und warum hat er das getan? Damit die Liebe des Vaters auch in uns ist. Dass wir mit derselben Liebe geliebt werden, wie der Vater den Sohn liebt. Ich meine, das ist etwas, das ist unfassbar. Und wenn das die Bibel nicht sagen würde, wir würden uns ja nie getrauen zu sagen. Und doch, der Herr betet zu seinem Vater und sagt, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Also die Liebe Gottes ist zu uns gekommen. Wir dürfen gewiss sein, dass wir von Gott geliebt sind und nichts vermag uns zu scheiden von der Liebe Christi. Wenn Gott für uns ist, dann kann niemand gegen uns sein. Also der erste Vorzug, wir dürfen wissen, dass wir von Gott geliebt sind in Christus. Der zweite Vorzug als Kind Gottes ist, dass wir von Gott gehört werden. Gott hört dich. Wenn du Kind Gottes bist und du dich an einen Vater wendest, so darfst du wissen, dass er dich hört. Wie er in seiner Weisheit auf die Bitten reagiert, die du an ihn wendest, das weiß er allein. Aber Gott hört seine Kinder. Und er hört immer auch, wenn wir in seinem Namen beten. Und Christus als der vollkommene Mensch, er hat immer im Willen des Vaters gebetet, immer im Willen Gottes. Und so betet er am Grab von Lazarus, dort wo der tote Lazarus 4 Tage liegt. Und er betet mit einer solch großen Gewissheit zum Vater. Und Jesus betet und sagt, ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Johannes 11, Vers 42. Und hier sehen wir diese Gewissheit, dass der Vater den Sohn hört, so mächtig und stark ausgedrückt: Ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst. Christus ist seiner Kindschaft so gewiss und er lebt in dieser Realität. Er glaubt und zweifelt nicht daran. Er betet und kann mit solcher Gewissheit sagen: Ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Er betet im Willen des Vaters und darin dürfen wir zunehmen, wir dürfen wachsen und wir dürfen wissen, dass Gott unsere Gebete immer hört. Er hört sie immer. Aber je mehr wir wachsen in Verständnis von seinem Wesen, seinem Willen, dürfen wir in dieser Kindschaft wandeln, dürfen wir auch immer mehr erleben, wie Gott unmittelbar unser Gebet erhört. Es ist ein Teil von unserer Gotteskindschaft, dass Gott uns hört und immer mehr darin wachsen, in seinem Willen zu wandeln, zu beten und zu erleben, wie er unsere Gebete erhört. Nicht nur hört, sondern auch erhört. Und der dritte Vorzug der Gotteskindschaft ist: Du darfst zur Ehre des Herrn leben. Was ist das größte Ziel des Menschen? Das größte Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Erfreue dich an Christus. Du darfst sein Kind sein. Und diese Freude ist darin zu finden, dass der Vater groß gemacht wird. Wenn wir ihn im Gehorsam wandeln, wenn wir ihn verherrlichen durch unser Gehorsam, dürfen wir Gott groß machen. Und das ist eine große Ehre, zur Ehre unseres Herrn zu leben. Und ein letzter Vorzug, hier genannt: Du darfst wissen, dass du Gottes Wohlgefallen hast. Dass Gott wohlgefällig auf dich blickt, weil du in Christus bist. Der Herr erfreut sich an der Gemeinschaft mit seinen Kindern. Und John Owen hat es so ausgedrückt: Das Denken an die Gemeinschaft mit den Heiligen war die Freude seines Herzens von Ewigkeit her. Also Gottes Freude in Ewigkeit war, mit seinem Volk Gemeinschaft zu haben. Also das Denken an die Gemeinschaft mit den Heiligen war die Freude seines Herzens von Ewigkeit her. Gottes Freude ist, mit seinem Volk Gemeinschaft zu haben, dass wir wissen, er schaut mit Wohlgefallen auf uns und wir sind in Gemeinschaft gebracht mit ihm. Und als Kind Gottes gehörst du zu dieser Gemeinschaft, wo Gott mit seinem Volk Gemeinschaft hat. Und auch als Einzelperson darfst du in dieser nahen und vertrauten Gemeinschaft zu deinem Vater im Himmel leben. Ja, als Gemeinde und jeder persönlich von uns, die wir glauben, haben Anteil bekommen an Christi Herrlichkeit. Wir sind göttlicher Natur teilhaftig geworden in Christus. Das sagt Paulus im zweiten Brief. Er sagt sogar, dass uns seine göttliche Kraft uns alles gegeben hat, was wir hier auf der Erde brauchen, um als Kinder Gottes zu leben und zu wandeln. Und dann erinnert er die Gläubigen, wollen wir uns daran erinnern, weil wir Kinder Gottes sind, göttliche Natur geschenkt bekommen haben, göttliche Kraft, dass wir allen Eifer daran setzen, ihm nachzufolgen, in geistlicher Disziplin zu wachsen, nicht aus Zwang, sondern aus Dankbarkeit. Und wenn wir ihn suchen, für ihn leben, in allen Bereichen unseres Lebens, dann ja, wachsen wir mehr zu ihm hin, wachsen wir mehr zu dieser Liebe, und diese Liebe, die er zu uns hat, die wird auch immer mehr unser Wesen prägen. Die Liebe zu Gott, die Liebe zu unserem Nächsten. Darin dürfen wir wachsen und zunehmen und allen Eifer daran setzen. Ja, Christus hat seine Herrlichkeit auf uns gelegt. Wir dürfen nach seinem Namen genannt sein. Das ist jetzt schon unsere Identität. Und eines Tages wird es vollkommen Dasein. Und von dieser vollkommenen, von diesem vollkommenen Zustand lesen wir in Offenbarung 22, Verse 3 und 4 vom himmlischen Jerusalem. Wir können das gerne gemeinsam als zum Abschluss aufschlagen. Offenbarung 22, die Verse 3 bis 4. Da lesen wir von diesem herrlichen Zustand, dass wir bei Gott sein dürfen und wie wir vor Gott stehen. Da heißt es, Offenbarung 22, Vers 3, und es wird kein Fluch mehr geben, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen, und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Der Name des Herrn auf unserer Stirn, das heißt, wir sind sein Besitz und wir haben unsere Ehre darin, ihm zu gehören. Es ist eine wunderbare Perspektive, schon jetzt, wir dürfen Gottes Kinder sein und eines Tages werden wir dort bei ihm sein und seine ganze Herrlichkeit sehen und sein Name wird auf unserer Stirn geschrieben sein. Was für ein Wunder, was für eine Hoffnung haben wir. Und wir dürfen Kinder Gottes sein, schon jetzt, und darin wandeln. Möge der Herr uns dabei helfen. Amen. Ich bete zum Schluss. Ja, großer und treuer Herr, wir danken dir, dass du der herrliche und allmächtige Gott bist. Herr, nichts und niemand kommt an deine Schönheit, an deine Herrlichkeit heran. Und es ist einfach unfassbar, dass du deine Herrlichkeit offenbarst, dass du sie uns zeigst und dass du uns deinen Sohn gezeigt hast. Herr, dass wir in Christus unser Glück und unsere Errettung, unser Heil finden dürfen, Herr. In dir, du, der du ein vollkommener Mensch warst auf dieser Erde, Herr. Christus, bist unser Heil geworden. Wir dürfen in dir den Hohepriester haben, der uns verwendet, der sich für uns verwendet vor dem Vater. Und wir danken dir, Herr, für deine Menschwerdung. Wir danken dir, dass du dich gedemütigt hast als Mensch und gleichzeitig hast du deine Herrlichkeit als Mensch gezeigt und dein Halsratschluss, der Wille des Vaters getan auf dieser Erde. Und wir danken dir für deinen Gehorsam, dass wir durch diesen einen Willen ein für alle Mal geheiligt und vollkommen gemacht sind, Herr. Herr, du weißt um unseren Zustand, Herr, du weißt, dass wir in der Welt sind, du weißt, dass wir mit Sünde kämpfen und wir bitten dich, dass du uns Gnade gibst, umzukehren, Buße zu tun, zu brechen mit unserer Sünde und immer wieder zu dir zu kommen, uns ja, zu erinnern, was du getan hast und zu welchem Leben du uns berufen möchtest. Herr, hilf uns, dich zu suchen, dich anzubeten, uns an dir zu erfreuen, Herr. Wir danken dir, dass du alles getan hast, dass du vollkommen gesühnt hast und uns ja zu Gott gebracht hast. Wir danken dir. Amen.